Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wieder einmal habe ich die Freude, hier zu sein. Wieder einmal schaue ich in die freundlichen Gesichter und freue mich über meine Geschwister. Als ich heute im Zug gesessen bin, auf der Fahrt hierher, war ich so kaputt, so angeschlagen, dass ich dachte, wie überlebe ich diesen Vormittag? Und ich habe gebetet und gesagt, Gott, ich brauche deine Hilfe, du musst mich halten und tragen. Ich habe mich so schwach gefühlt und auch so eine Erkältung, die sich so andeutet. Und ich hatte Sorge, dass meine Stimme vielleicht nicht hält. Also ich werde ein bisschen vorsichtiger reden und versuchen durchzuhalten. Was ich gemerkt habe, ist, dass ich hier drinnen in der Zeit, wo der Lobpreis jetzt gewesen ist, totale Stärkung erfahren habe. Danke für die Lieder, die Auswahl. 1A. Einige kenne ich ja gar nicht von den Liedern, aber sind sofort eingegangen. Ne? Und ich merke, dass Gott zu mir sehr oft durch Lieder redet. Ein solches Lied, durch das er zu mir geredet hat, ist heute der Titel meiner Predigt. Und ich nehme an, ihr kennt es alle. Es fängt an mit: Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Kennt ihr das? Unmöglich ist nichts meinem Gott. Mein Gott ist so groß. Ja, darüber möchte ich heute reden. Ich bin ja seit mittlerweile 2 Jahren aus dem Gemeindedienst in Bad Tölz ausgeschieden, aus dem bezahlten Dienst ausgeschieden. Ich habe den Dienst noch weitergemacht eine Zeit lang und jetzt ist es mittlerweile 10 Monate her, dass ich mich auch aus dem unbezahlten Dienst zurückgezogen habe. Und ich bin so oft gefragt worden, sag mal, aber wie stellst du dir das eigentlich vor? Da gehst du aus dem bezahlten Dienst raus und jetzt bist du gar nicht mehr im Dienst, was soll denn werden? Und ich habe an manchen Stellen einfach nicht erklären können, warum. Ich wusste nur, dass Gott möchte, dass ich so weitergehe. Und mittlerweile merke ich, wie Gott sich zeigt in den einzelnen Situationen und mir beisteht und mir hilft und mich versorgt mit allem, was ich brauche. Es ist keine Not, obwohl ich seit 2 Jahren jetzt ohne Anstellung bin. Es ist Arbeit da und ich habe neue Leute kennengelernt. Und mein Verständnis war damals, dass ich gesagt habe, okay, ich bin gerne bereit, auch übergemeindlich zu arbeiten, habe dabei in erster Linie auch an Seminare gedacht und Vorträge und Lehrabende und so weiter. Und Gott hat mir gesagt, ja, du wirst übergemeindlich tätig sein. Und jetzt merke ich, ich bin in beidem tätig. Schwerpunktmäßig, aber nicht in den Seminaren, wie ich es mir so ausgemalt hatte, sondern schwerpunktmäßig in der Entwicklungsarbeit, Gemeindeentwicklung. Ich bin jetzt aktuell gerade in der Nähe von Kassel in einer Gemeinde und helfe da mit. Das sind 23 Mitglieder, die sich entschieden haben, Asylantenarbeit zu betreiben. Die sich entschieden haben, rauszugehen und ihr Christsein zu leben. Und sie haben ein Haus angemietet. Die Gemeinderäumlichkeiten, die sind schon bezahlt, das Haus ist bezahlt, wo sie drin sind. Und jetzt haben sie ein Extrahaus angemietet, das total renoviert werden muss. Und da sollen dann die Asylantenfamilien reinkommen. Als ich das erste Mal gepredigt habe da, habe ich mich gewundert, wieso tuscheln die Leute dauernd? Was habe ich falsch gesagt? Ich dachte mir, ich habe immer so reflektiert, was habe ich denn gerade gesagt? Die tuscheln schon wieder und dann schon wieder und nochmal. Und ich denke mir, was ist denn da los? Und wenn man dann so weiß, dass die Gemeindemitglieder nur 23 Personen sind und im Gottesdienst aber dann 60 Leute sitzen, dann fragt man sich auch, hey, wo kriegen die Leute her? Ne? Und als ich dann nach dem Gottesdienst den Pastor angesprochen habe und sagt mal, was ist eigentlich los, wieso tuscheln denn die Leute so? Sagt er, die haben nicht getuschelt, die übersetzen sich gegenseitig. Mittlerweile sind es 23 Nationen, die in dieser Gemeinde sich treffen. Das ist echt ein kunterbunter Haufen, aber extrem interessant. Und es macht richtig Spaß, mit diesen Leuten, also nicht nur ihnen zu begegnen, sondern auch mit ihnen unterwegs zu sein. Und immer wieder in diesen Begegnungen habe ich so neu erleben dürfen, wie groß und wie stark und wie mächtig Gott wirklich ist. Ich möchte wieder und wieder und wieder darüber reden, was uns der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, zu sagen hat oder was ich darunter verstehe. Und ich möchte vorlesen Matthäus 28, Vers 18 bis 20, wo Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es hat mich so berührt, auch dieses Lied, von dem du gesprochen hast, dass dieser starke Held vor dem Vater steht und für mich eintritt. Und ich habe mir die gleiche Frage gestellt, wer bin ich eigentlich, dass der Sohn Gottes für mich beim Vater bittet. Es ist für mich nicht begreifbar, aber es ist im Herzen, es ist einfach nur schön. Es geht also um Nachfolge. Die Erwartung der Verheißung, die wir gekriegt haben in unserem Leben oder ich in meinem Leben gekriegt habe. Die Erfüllung der Berufung, die passiert ist. Und dieses dauernde Ausschauen nach dem, was wird Gott tun? Wie redet er zu mir? Was sagt er mir? Und durch wen sagt er es mir? Und ich stelle mir schon die Frage, worum geht es? Worum geht es mir? Und ich komme in meinen Überlegungen dahin, dass ich feststelle, wir machen Gewichtungen. Und wir ordnen zu, was ist richtig, was ist falsch. Und das ist nicht einfach zu erkennen. Salomo hat gesagt, Gott, gib mir Weisheit. Ich brauche Weisheit in diesen Dingen, weil ich weiß nicht, wie ich richten soll, wie ich Menschen beurteilen soll. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie denke ich? Was ist mein Verständnis von dem, was Gott tun will, von dem, wer Gott ist, von dem, was Jesus getan hat. Ich komme in meinen Überlegungen dahin, dass ich mich frage, welche Art von Familienregeln habe ich denn aufgestellt als Vater? Und in diesen Gedanken merke ich, ja, in jeder Familie hat es bestimmte Regeln, auch wenn sie nicht explizit ausgesprochen werden. Und jede Familie hat andere Regeln. Das, was meine Kinder und deren Freunde bei uns zu Hause dürfen oder nicht dürfen, ist nicht das Gleiche, was eure Kinder bei euch zu Hause tun dürfen oder nicht tun dürfen. Eins unterstelle ich jedem von uns, die gute Absicht. Wir wollen unsere Kinder gut erziehen. Wir wollen es richtig machen. Wir wollen ihnen alles geben, was wir verstanden haben. Und wenn es möglich ist, noch ein Stück drüber hinaus. Die Kinder sollen es ja mal besser haben als wir. Kennt ihr solche Gedanken? Ich denke daran, wie oft ich meinen Kindern versprochen habe, mit ihnen was zu unternehmen und wie oft dieses Versprechen baden gegangen ist, weil ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe. Die Erziehung der Kinder ist eng verknüpft mit solchen Sachen. Wenn der Papa was versprochen hat, das klagen sie auch ein. Sagen, Papa, du hast es doch versprochen. Und wie oft hat mich mein Gewissen geplagt diesbezüglich, weil ich gesagt habe, Mensch, ja, ich weiß, ich hab's einfach nicht geschafft, tut mir leid. Und am Anfang waren die Kinder ganz zuvorkommend, mich zu entschuldigen. Und dann hat es auch Zeiten gegeben, wo sie nur noch die Köpfe hängen ließen, weil es wieder mal nicht geklappt hat. Nachfolge, zu Jüngern machen, all diese Dinge, die da angesprochen sind in dem Text, ich merke, es ist gar nicht so einfach. Es geht um die Beziehung zum Partner, es geht um die Freundschaftsbeziehungen. Ich bin jetzt vor 2 Tagen bin ich zum Essen eingeladen gewesen beim Vater des Pastors. Und da sind wir da hingefahren, da war ein Kleinbus voller Leute, die alle irgendwo mitgearbeitet haben und die haben sie alle zusammengesammelt, unter anderem mich dann mit eingesammelt und dann sind wir da hingefahren. Und schon im Bus ist das Gespräch drauf gekommen, weil da sind ja auch junge Leute dabei, die kommen aus der orthodoxen Kirche. Und der sagt dann, ja, also wie wir denn das verstehen würden, Jesus hat doch keine Geschwister. Eigentlich schon, ich lese in der Bibel, dass er Geschwister hat. Nee, also das geht gar nicht, also so versteht er das nicht. Und so haben wir uns schon ein bisschen die Köpfe heiß geredet und haben uns darüber unterhalten, hat nun Jesus Geschwister oder hat er keine, wo steht das, wo kann man das nachlesen und wie ist das gemeint? Und dann kommen wir da an, setzen uns zum Essen hin, es wird aufgetischt und wir sind während dem Essen auch weiter am Reden und da ist ein junger Mann, der schon da war, als wir ankamen. Und sein Name heißt Suleiman. Er ist aus Eritrea. Und er erklärt uns ganz fest und ganz klar, hat er voll verstanden, Jesus ist ein Prophet, aber nicht der Sohn Gottes. Ja? Und das hat er uns verklickert. Und wir haben natürlich dann da auch dagegen gehalten, wie da richtige Christen so machen. Also, hey, hallo, du hast da was nicht richtig gelesen. Wenn du davon redest, wer Jesus ist, dann solltest du auch mal genau hinschauen, was steht da. Ja, er weiß, in seinem Koran steht das so und so drin. Nun habe ich aber mal in Erfahrung gebracht, dass im Koran drin steht, dass Jesus bei Gott ist, im Himmel. Nicht Mohammed, interessanterweise. Jesus ist dort. Und als es um die Frage der Sohnschaft ging, dann habe ich ihn gefragt, wie er das denn einschätzt, wer wohl im Hause eines Vaters wohnen darf. Jemand, der verwandt ist mit ihm oder jemand, der nur in einer Art Anstellung oder Arbeitsverhältnis ist mit ihm. Ja, natürlich, klar, der Verwandte war die Antwort. Und dann sagen, das siehst du. Und deswegen ist selbst im Koran erwähnt, dass Jesus bei Gott ist. Oh, hat er gesagt, da muss er seinen Hodja anrufen und mal mit dem reden. Und so haben wir uns dann auch getrennt. Das Mittagessen war vorbei und wir sind auseinandergegangen. Ich war erinnert daran, dass Gott uns über die Bündnisse, die er uns im Alten Testament schon aufzeigt, und diesen Bund im Neuen Testament, den er uns in Christus anbietet, dass er uns, als er als der Starke, uns, den Schwachen, hier wirklich die Hand reicht und sagt, hey, du kannst einschlagen, du kannst dich auf mich verlassen, mit mir wird es dir gelingen. Haben wir heute auch ja schon thematisch so angesprochen. Und ich habe an meine Bekehrung gedacht, habe an mein Eheversprechen gedacht, an diesen Anfang eines wirklich spannenden Weges. Ich war ja, bevor ich mich bekehrt habe, 1987, war ich das erste Mal in der Gemeinde, 88 im Januar habe ich mich bekehrt und habe mich entschieden. Und ich war vorher so ganz fester Meinung, also Christsein ist mit hoher Sicherheit langweilig und deprimierend. Weil ich habe immer wieder unsere Leute gesehen, wie sie aus der Kirche rausgekommen sind, und dann mit hängenden Köpfen in die Wirtschaft wandert und da waren sie dann fröhlich. Da ging es ihnen gut. Und beim Hingehen in die Kirche war es schon so ein Trauermarsch, beim Rausgehen, und so habe ich immer das Bild gehabt, also Christsein ist nicht so der Bringer, ist nicht so der Burner. Und habe dann feststellen müssen, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, dass plötzlich in meinem Leben, von dem ich dachte, ich hätte ein abenteuerliches und interessantes Leben gehabt, plötzlich war mein Leben abenteuerlich und plötzlich war es interessant und auf eine Art und Weise, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Existenziell, nicht nur so ein bisschen am Rand lang, sondern richtig mittendrin. Und Gott hat angefangen umzurühren in meinem Leben und hat das Unterste zu Oberst gebracht. Die Frage, wie es weitergeht, beschäftigt, glaube ich, jeden von uns. Ob es im Blick auf die Versorgung ist oder im Blick auf die Verheißung ist, ob es im Blick auf das ist, was wir von Gott gehört haben. Herr, wie geht's weiter? Was kommt als nächstes? Was ist der nächste Schritt? Und da heißt es im Text, geht hin und machet. Ja? Die Gewalt ist ihm gegeben, also er erklärt seine Stärke und seine Kraft. Er erklärt, es gibt einen Grund, mit dem du losziehen kannst, auf den du dich stützen kannst, nämlich seine Kraft, seine Gewalt, seine Macht. Und dann sagt er, machet zu Jüngern. Und in diesen Gedanken habe ich mir überlegt, liebe Zeit, das ist richtig anstrengend, weil da geht es schon los, wenn ich daran denke, wie es in der Gemeinde war, diese Zulassungen, das, wann bist du drin, wann bist du draußen, bist du überhaupt drin und wo gehörst du dazu, was bedeutet das, wenn du dazugehörst? Und ich merke es ist in allem, was unser Leben angeht, dieses soziale Zusammenleben, es ist alles in irgendeiner Form geregelt oder regelbar. Ob das jetzt weltlich ist oder geistlich oder freundschaftlich oder kameradschaftlich, kollegial ist, im Prinzip völlig egal. Es ist auf jeden Fall erfassbar und regelbar. Und was mir aufgefallen ist, ist gerade auch, was die Gemeindearbeit angeht, dass wir so in diesem sozialen Zusammenleben als Gruppe uns verabredet haben, uns organisiert haben, so und so wollen wir es machen, das und das ist bei uns gültig, so gehen wir vor, das ist bei uns erlaubt, das ist nicht erlaubt. Ja, so in groben Zügen. Und ein bisschen hat mich das erinnert an diese Gangs, die sich so bilden bei den Jugendlichen, weil die haben ähnliche Vorgänge. Die haben so eine Aufnahmeprüfung, die haben dann, irgendwann sind sie dann drinnen, dann kommt es in die Hackordnung rein und dann sind sie halt irgendwo angesiedelt, wo jeder seinen Platz finden kann. Und zwischendurch gibt es immer wieder Rangeleien und dann ändern sich Plätze. Und so merke ich, ist es auch in der Gemeinde, zumindest von meinem Erleben her. Und die Frage, wer ist jetzt drin, wer ist nicht drin, was darf man nicht, wie hat man es zu verstehen, wie darf man es auf keinen Fall verstehen und so weiter. Das kennt ihr vielleicht nicht so, ihr seid eine heile Gemeinde, aber ich glaube, ihr wisst trotzdem, wovon ich rede. Die Kriterien zur Aufnahme und der Verbleib in der Gruppe und die Verhaltensanweisungen, es kostet immer was. Wir müssen immer irgendetwas bringen oder leisten. Das eine, was bei uns Kosten unter Anführungszeichen sind, ist, ich muss mein Leben loslassen. Mein Leben hingeben und sagen, Herr, nimm du es. Ich will nicht mehr selber verfügen darüber. Du sollst der Herr meines Lebens sein, du sollst regieren. Und wenn wir das wirklich ernst meinen, dann merken wir sehr schnell, Gott nimmt das auch ernst. Und er greift zu in unserem Leben und er nimmt es, und er geht mit uns in die Richtung, die wirklich gut ist für uns. Und nicht die, von der wir meinen, dass sie gut wäre. wie es die Aufnahmekriterien gibt, so gibt es auch Ausschlusskriterien. Und diese entscheiden bei den Gangs manchmal über Leben und Tod. Wer aus einer Gang aussteigen will, der muss damit rechnen, dass er von den Leuten hart bestraft wird. Manche haben sogar diese Regelung, dass sie sagen, wenn du gehst, bist du tot. Irgendwo erwischen wir dich. Und in der Gemeinde ist es so, wenn du drinnen bist, bist du im Segen. Wenn du draußen bist, geht dir der Segen verloren. Und wir lesen weiter im Vers 20 dann. Ich bin bei euch alle Tage. Was bedeutet das? Und auf diesen Text bin ich deswegen wiedergekommen, weil ich im Alten Testament etwas gelesen habe. Und das möchte ich euch jetzt gerne auch vorlesen. Und zwar im ersten Buch Könige, Kapitel 20, den Vers 23 und den Vers 28. Ich lese 28 zuerst. Und es trat der Mann Gottes herzu und sprach zum König von Israel, so spricht der Herr. Weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Täler, so habe ich diese große Menge in deine Hand gegeben, damit ihr erkennt, ich bin der Herr. Was ist da passiert? Die Aramäer kamen und haben Krieg gemacht gegen die Israeliten. Und sie sind geschlagen worden. Und die Berater des aramäischen Königs haben gesagt, ja, die haben doch nur deswegen gewonnen, weil sie dienen ja den Berggöttern. Wir müssen sie in die Ebene runterholen, da kriegen wir sie platt. Und Gott sagt durch seinen Propheten zum König, hör mal zu, lieber König, diese große Menge Aramäer, die dir da gegenüberstehen wird, ich gebe sie in deine Hand. Aber nicht, damit du der große Angeber sein kannst hinterher und sagen kannst, du hast die Aramäer geschlagen, sondern damit du verstehst, dass ich der Herr bin und alles vermag. Und das hat mich sehr angesprochen, weil ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber mir geht es da schon manchmal so, dass ich, wenn ich unterwegs bin und eine gute Zeit mit Jesus erlebe und erfolgreich unterwegs bin, dass ich dann das so selbstverständlich nehme. Das ist so ein Ding, das ja logisch. Ich gehöre ja dem Herrn, bin ein Kind des Königs und auf geht's. Ne? Also wir sind unterwegs, der Herr und ich. Ne? Gell, Herr, wir kriegen das schon hier, bin ja da. Ne? Kennt ihr sowas auch oder bin ich da so ganz allein? Der Salomo hat gesagt, ich weiß nicht zu urteilen. Ich weiß nicht, wie ich Dinge beurteilen soll. Was ist gut und was ist schlecht? Als sie die Frauen zu ihm bringen und die sich streiten wegen dem Kind, das tot ist, und das zweite lebt noch, und jetzt hat er plötzlich so eine Idee, so eine Eingebung. Er sagt, holt ein Schwert und haut das Kind in der Mitte durch. Dann kriegt jede die Hälfte, dann ist gut. Ne? Und die wirkliche Mutter kriegt die Krise und sagt, nein, auf keinen Fall, dann lieber gebe ich es her. Auf diese Weise findet er raus, wer die wirkliche Mutter ist. Und wir lesen in der Schrift, dass Salomo derjenige war, der unübertroffen war an Weisheit, bis zum heutigen Tag nicht übertroffen war. Und ein solcher Mensch, er bittet nichts anderes als für Weisheit von Gott. Er sagt, gib mir die Weisheit, dein Volk zu regieren. Und Gott sagt, ich gebe dir die Weisheit und den Reichtum, den du brauchst. Wir haben heute einen 60er Geburtstag. Gell? Ich habe beim Herfahren habe ich einen Refrain im Kopf gehabt von Udo Jürgens. 60 Jahre und kein bisschen weise oder leise oder wie? Kein bisschen weise, gell? Aus gehabtem Schaden nichts gelernt. 60 Jahre auf dem Weg zum Kreise, aber 60 Jahre auch noch davon entfernt, hat er damals gesungen. wo ich sage, ja, also irgendwo habe ich auch dieses Verständnis, ich bin noch lange nicht am Ende. Ich bin noch lange nicht da, wo Gott sagt, so und jetzt geht's nach Hause. Ich glaube, dass Gott noch einiges vorhat in meinem Leben, mit mir und durch mich. Und ich glaube, dass wir Gott auch sowas, sage ich jetzt mal, zutrauen dürfen, dass er unsere Tage verlängert. Weil die Schrift sagt, wenn wir ihm gehorsam sind, dann verlängern wir die Tage unseres Lebens. Also da steckt was drin, was sagt, ja, also ich will unbedingt dem Herrn gehorchen. Dass das nicht immer klappt, ist eine ganz andere Sache, aber ich will es trotzdem. Und immer wieder neu. Und auch wenn ich noch 60 Jahre davon entfernt bin, möchte eines Tages vor Gott stehen und dass er sagt, das hast du gut gemacht, du treuer Knecht. Wenn Menschen Gott falsch einschätzen, dann haben sie Probleme, weil sie rechnen nicht mit dem, was Gott tun kann und zu tun gewillt ist. Wenn Menschen sich selbst überschätzen, die Berater dieses Königs haben zu ihm gesagt, das war der Vers 23, den habe ich jetzt nicht vorgelesen, die Großen des Königs von Aram sprachen zu ihm, ihre Götter sind Berggötter, darum haben sie uns überwunden. Aber wenn wir mit ihnen in der Ebene kämpfen könnten, was gilt's, wir wollten sie überwinden. Gerade eben haben sie eine Schlappe erlitten, haben gerade noch überlebt und haben schon wieder die dicke Backe, dass sie sagen, oh, die brauchen wir nur da runter bringen in die Ebene und dann gehören sie uns. Dann können wir mit ihnen machen, was wir wollen. Und sie sind so in dieser Selbstüberschätzung drin, wegen ihrer Überzahl, vielleicht auch wegen der besseren Ausrüstung oder wegen der Mehrzahl an Helden, die sie haben oder Königen. Was wirklich unweises Handeln angeht, ist, dass wenn Menschen denken, den gleichen Anfang zu machen, bringt auch das gleiche Ergebnis. So, wenn A einen bestimmten Weg auf bestimmte Weise gegangen ist, dann mache ich das auch so, dann komme ich auch an das gleiche Ergebnis ran. Das ist einfach ein Druckschluss. Gott hat uns so gemacht, dass wir ein direktes Gegenüber sind zu ihm. Er hat uns Sprache und Verständnis gegeben, damit wir mit ihm im Austausch sein können. Jesus ruft uns in die Nachfolge, seiner Nachfolge rein, damit wir es genauso machen wie er. Wir sollen mit dem Vater reden und tun, was wir den Vater tun sehen. Habe ich das recht verstanden? Ich hoffe es, ja. Der Punkt ist doch der, dass wir oft danach richten, was vor Augen ist. Wir machen uns ein Urteil, wir machen uns ein Bild. Wir sehen was und ordnen es ein, schätzen es ein und liegen schief. Weil wir aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, unsere Urteile bilden. Weil wir keine Vorstellung davon haben, zu welchen Taten Gott fähig ist. Ich nehme da immer gern dieses Beispiel her, wenn irgendwer zugeschaut hat, als Jesus dem Blinden den Matsch aufs Auge geschmiert hat und gesagt hat, geh dich waschen, dann kann er nicht jeden anderen Blinden auch so behandeln, ihm Matsch drauf schmieren und sagen, geh dich waschen und dann wird es auch gut. Weil Gott jedes Mal anders arbeitet. Das merken wir bei Jesus schon, jeder Blinde hat anders Heilung erfahren und wir merken, es gibt da keine Wiederholungen, sondern Gott hat tatsächlich einen besonderen Weg mit dir, mit mir und mit deinem Nachbarn neben dir. Wir müssen auch wegkommen von dem Denken, dass wir die Guten sind. Seid ihr noch da? Wir müssen wegkommen von dem Denken, dass wir die Guten sind, aber wir dienen dem einen guten Gott, der es gut macht und richtig macht, mit uns und mit den Leuten, mit denen wir es zu tun haben. Es geht uns darum, dass wir lernen, einen Gehorsam zu entwickeln, der Gott wohlgefällig ist und der von den Menschen gesehen wird. Und wir sind gerufen als Nachfolger und nicht als Macher in irgendeiner Art. Diese politische Denkweise, die manchmal so da ist bei den Leuten, auch bei gläubigen Leuten, bringt mit sich, dass sie sich bestimmte Bilder machen, Feindbilder aufstellen, sich überheben, sich selbst überschätzen und dabei den anderen unterschätzen und dass sie in Schubladendenken verfallen. Als Christen sind wir gerufen, ein gesundes Gottesbild zu haben. Ein gesundes Gottesbild heißt, mein Gott ist mächtig für alles in meinem Leben. Unerheblich, in welcher Schwierigkeit ich stecke, unerheblich, in welcher Lebenssituation ich bin, unerheblich, ob ich allein bin oder in einer großen Gruppe. Mein Gott ist immer fähig. Und es ist ihm nichts unmöglich. Und das ist es, was uns zu persönlichem Staunen bringt. Weil wenn wir so von Gott was erwarten, dass wir ihm wirklich unterstellen, zu sagen, Gott, du kannst alles. Du bist mein Gott. Du bist derjenige, der mein Leben völlig erfüllt. Dann werden wir immer wieder ins Staunen geraten und innerlich dieses Lied anstimmen. Mein Gott ist so groß und so stark und so mächtig. Unmöglich ist nichts meinem Gott. Aber zurück zu Suleiman. Ich habe überlegt mit dem Suleiman, dachte mir, liebe Zeit, was ist denn mit dem Jungen los? Der war so hart drauf. Der war auch sehr, der hat gebrannt in seiner Argumentation. Ich dachte mir, ja, gleich holt er die Kalaschnikow raus oder sowas. Man hat ja auch solche komischen, angstbesetzten Bilder im Kopf. Und er war so richtig heiß. Und dann sagt er, er ruft seinen Hodja an und der wird ihm das dann sagen und so. Und er hat den Hodja angerufen. Und am nächsten Tag hat er erzählt, was der Hodja ihm gesagt hat. Sein Hodja, der ihm den Koran beigebracht hat. Er hat gesagt, Suleiman, ich werde mit dir über diese Dinge nicht mehr sprechen, weil ich habe mein Leben Jesus gegeben. Hat der Hodja gesagt. Und jetzt war Suleiman erstmal platt. Aber es hat etwas bewirkt. Wisst ihr, das Gespräch im Vorfeld, wir streuen eine Saat aus und haben keine Ahnung, wo ist sie jetzt wirklich hingefallen? Ist der Boden weich genug? Ist er hart gewesen? Was ist denn da los? Und der war so engagiert unterwegs. Ich hatte wirklich das Gefühl, er wird gleich aggressiv. Aber er war total interessiert. Und als der Hodja ihm sagte, dass er sich zu Jesus bekehrt hat und dass er jetzt Christ geworden ist, war erstmal musste er sich berappeln. Aber er kam dann zum Pastor und hat ihm erzählt, wie es in seiner Familie wirklich gewesen ist. Seine Mama kam aus einem christlichen Elternhaus. Sein Papa war Christ, hat die Mama verlassen, nachdem sie schwanger war. Und ein Muslim hat sie geheiratet. Mit der Auflage, sie muss auch Muslima werden. Und sie wollte versorgt sein und hat das gemacht. Und so ist sie in diese Religionsgemeinschaft reingekommen. Der Suleiman ist als Kind so aufgewachsen, ist in die Koranschule gegangen und so weiter. Und er sagt, ich habe aber immer gespürt, irgendetwas ist da. Aber das hat er erst zugegeben, als der Hodja ihm sagte, dass er sich bekehrt hat. Vorher hat er richtig argumentiert für den Koran. Und ich merke, Gott hat solche Wege und Möglichkeiten und das ist das, was für mein Verständnis da so deutlich rausleuchtet ist. Gott ist in der Lage, auf den krummsten Wegen gerade zu schreiben. Er ist in der Lage, die ganz tief vergrabenen Schätze auszubuddeln und die verletzten Herzen zu trösten und zu stärken und einem Suleiman so zu begegnen, dass er von seinem Lehrer hört, ich habe verstanden, Jesus ist wirklich der Sohn Gottes. So, es geht also nicht um Gewichtungen, es geht nicht um richtig und falsch, es geht nicht um die Zulassungen, was in und was out ist, es geht nicht um die Beurteilungen, was gut und was schlecht ist. Das bringt uns viel Erkenntnis, aber doch eher so entsprechend unseren Vorstellungen und Regeln. Worum es wirklich geht, ist, dass wir uns bewusst sind, Gott baut sein Reich. Er baut seine Gemeinde. Und er baut sie so, wie es ihm wohlgefällig ist. Und er arbeitet an dem jeden einzelnen Stein, so wie es ihm richtig erscheint und wie er es braucht. Und so haben wir keinen Grund, auf den anderen in irgendeiner Form so zu schauen, als ob der was hätte, was Gott mir nicht gönnt. Nein, Gott hat immer Gutes für uns. Und er ist der Große und der Starke und der Mächtige. Er ist derjenige, der sagt, ich weiche dir nicht von der Seite. Ich bin bei euch alle Tage, bis an der Welt Ende. Und Gott sagt, damit die Welt versteht, damit auch die Unverständigen verstehen, dass ich nicht nur ein Gott bin, der unter bestimmten Bedingungen was tun kann, sondern dass ich Gott über alles bin. Deswegen gebe ich dir den Sieg in der Schlacht. Gib dir den Sieg im Evangelium. Gib dir den Sieg in deinem Leben. Ich möchte, dass du verstehst und begreifst, dass ich es bin, dem die Ehre gebührt und kein anderer. Und das ist das, was ich immer wieder einfach tun will. Ihm die Ehre geben. Den Menschen erzählen davon, was er Wunderbares in meinem Leben getan hat und was ich erlebe, wenn ich so unter seinen Kindern unterwegs bin. Ich wünsche mir sehr, dass wir alle uns darauf einpendeln können, alle, ich meine jetzt alle Christen, alle, die sich Christen nennen, uns darauf einpendeln können, dass wir sagen, ja, ich will mit meinem Gott diese Gemeinde bauen. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass es gelingt, dass es gut wird. Und ich will mich selber ausliefern, dass er mich verändern kann und gebrauchen kann. Wisst ihr, die Gemeinde ist der Leib Christi auf Erden. Menschen begegnen Christus durch dich und mich. Gott hat das so eingerichtet. Er hat gesagt, ja, sie sollen das tun. Wir sind die Hände und Füße, Arme und Beine und Augen und Ohren unseres Herrn Jesus Christus. Und er lenkt uns. Er hat alles unter Kontrolle. Und wir sind nicht nur am Bau des Reiches Gottes dran, wir sind nicht nur Gemeinde und Leib Jesus, sondern wir sind auch Braut, die in diesem Gleichklang mit dem Heiligen Geist ruft, komm herzu, kommt und nehmt das Wasser des Lebens umsonst. Komm und lerne Gott kennen. Komm und lerne den Gott kennen, der dir nicht von der Seite weicht, der dich nicht zur Seite schiebt, sondern der dich liebt und der mit dir geht. Und der auch einen Suleiman sieht in seiner Verlorenheit und seiner Verzweiflung. Und der Menschen herausruft aus den muslimischen Kreisen ins Leben Jesu Christi hinein. Amen.